Karfreitag. Was bedeutet dieser Tag für dich? Karfreitag, ein Tag der Trauer? Ausrufezeichen? Fragezeichen? Karfreitag, ein Tag der Erkenntnis? Ausrufezeichen? Fragezeichen? Karfreitag, ein Tag der Freude? Ausrufezeichen? Fragezeichen? Wenn wir so am Karfreitag so in schwarzen Anzug und Schlips, ist ja keiner hier, das finde ich gut, so in die Kirche gehen und sehr, sehr traurig wirken, ist es genauso religiös und nicht verstanden, wie wenn wir zu Weihnachten in die Kirche gehen und Jesus das Baby suchen. Es stimmt beides nicht. Es ist beides richtig, aber beides stimmt trotzdem nicht. Und so ist dieser Tag, dieser Karfreitag, denke ich, für uns ein sehr, sehr wichtiger Tag. Ohne diesen Karfreitag gäbe es manches nicht. Ja, und so müssen wir uns einfach auch überlegen. Tag der Trauer, Tag der Erkenntnis und Tag der Freude. Wenn wir das ganze Jahr so dahinleben, sagen, ja, Jesus hat alles getan und am Karfreitag traurig sind, dann denke ich, dann stimmt unsere Liebesbeziehung zu ihm nicht. Und so ist es genauso, wenn wir uns freuen, dass Jesus geboren ist, an Weihnachten. So stimmt unsere tägliche, jährliche Liebesbeziehung zu ihm nicht. Ich stelle es einfach mal so hin, sage nicht, dass du Jesus nicht liebst, aber es ist einfach, sind so Punkte, über die wir, glaube ich, doch oft sehr wenig nachdenken. Und so ist dieser Karfreitag ein außerordentlich wichtiger Tag. Er ist genauso wichtig wie die Geburt Jesu Christi. Aber nur einer von ein paar Tagen, die sehr wichtig sind. Und wir wollen nichts überbetonen oder nichts weglassen. Und deswegen wollen wir uns einfach nochmal die Geschichte hören. Johannes 18, 28 folgende und 19, 1 bis 37. Und der Wander ist so lieb und liest uns das vor.
Am frühen Morgen brachten sie Jesus vom Haus des obersten Priesters Kaiphas zum Palast des römischen Prokurators. Die Juden gingen nicht in den Palast hinein, weil ihre Reinheitsvorschriften ihnen das verboten. Andernfalls hatten sie nicht das Passafest feiern können. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte: Was für Anklage habt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten: Wir hätten ihn nicht zu dir gebracht, wenn er kein Verbrecher wäre. Dann nehmt ihn doch, sagte Pilatus, und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Aber wir dürfen ja niemand hinrichten, erwiderten sie. So ging in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus antwortete: Bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt? Pilatus erwiderte: Hältst du mich etwa für einen Juden? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus sagte: Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt, sonst würden meine Untertanen dafür kämpfen, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von einer anderen Welt, einer anderen Art. Da fragte Pilatus ihn: Du bist also doch ein König? Jesus antwortete: Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und kam in die Welt, damit ich die Wahrheit bekannt mache. Wer zur Wahrheit gehört, hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das? Pilatus ging wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Es ist aber üblich, dass ich jedes Jahr am Passafest einen Gefangenen freilasse. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Sie schrien: Nein, den nicht. Wir wollen Barabbas Barabbas. Barabbas war ein Straßenräuber. Da ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie Jesus auf. Sie hängten ihm einen roten Mantel um, traten vor ihn hin und riefen: Der König der Juden, er lebe hoch. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Dann ging Pilatus noch einmal zu den Menschen hinaus und sagte: Ich bringe ihn euch hier heraus, damit ihr seht, dass ich keinen Grund für seine Verurteilung finden kann. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den roten Mantel. Pilatus sagte zu den Juden: Da, seht ihn euch an, den Menschen. Als die führenden Priester und die Wächter ihn sahen, schrien sie im Chor: Kreuzigen, kreuzigen. Pilatus sagte zu ihnen: Kreuzigt ihn doch selbst. Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden hielten ihm entgegen: Wir haben ein Gesetz. Nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging in den Palast zurück und fragte Jesus: Woher kommst du? Aber Jesus antwortete ihm nicht. Pilatus sagte zu ihm: Willst du nicht mit mir reden? Denk daran, dass ich die Macht habe, dich freizugeben, aber auch die Macht, dich ans Kreuz nageln zu lassen. Jesus antwortete: Du hast nur Macht über mich, weil sie dir von Gott gegeben wurde. Darum haben die mich dir ausgeführt haben, eine größere Schuld auf sich geladen. Wegen dieser Worte versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Aber die Menge schrie: Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus herausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl, an der Stelle die Steinplatten, Moment mal. Er setzte sich auf den Richterstuhl, an der Stelle die Steinplatten, die Steinpflaster heißt auf Hebräisch Gabata. Es war der Tag vor dem Passafest, etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden: Da habt ihr euren König. Sie schrien: Fort mit ihm, ans Kreuz. Pilatus fragte sie: Euren König soll ich kreuzigen lassen? Die führenden Priester antworten: Unser einziger König ist der Kaiser in Rom. Da gab Pilatus ihnen nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Die Soldaten übernahmen Jesus. Er musste sein Kreuz selber aus der Stadt hinaustragen, bis an dem Ort, der Schädel genannt wird. Auf Hebräisch heißt er Golgatha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz. Rechts und links von ihm wurden zwei andere Männer gekreuzigt. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nicht weit von der Stadt entfernt. Deshalb lasen viele diese Aufschrift, die war in hebräisch, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester sagten zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus sagte: Was ich geschrieben habe, bleibt stehen. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in 4 Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das Untergewand aber war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerreißen, das Los soll entscheiden, wer es bekommt. So traf ein, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Nahe beim Kreuz, an dem Jesus hing, standen 4 Frauen, seine Mutter und deren Schwester sowie Maria, die Frau des von Kleopas, und Maria Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen und daneben den Jünger, den er liebte. Da sagte er zu seiner Mutter: Er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Damit die Voraussage in den Heiligen Schriften in Erfüllung ging, sagte er: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopzweig und hielten ihn Jesus an die Lippen. Er nahm davon und sagte: Jetzt ist alles vollendet. Dann neigte er den Kopf und starb. Also. Die führenden Männer baten Pilatus: Lass doch den Hingerichteten die Beine brechen und sie vom Kreuz abnehmen. Sie sagten das, weil es Freitag war und sie die Toten nicht über den Sabbat am Kreuz hängen lassen wollten. Der kommende Sabbat aber war außerdem ein ganz besonderer hoher Feiertag. Die Soldaten gingen hin und brachten die Beine der beiden Männer, die mit Jesus zusammen gekreuzigt worden waren. Als sie zu Jesus kamen, merkten sie, dass er schon tot war. Darum brachen sie seine Beine nicht. Aber einer der Soldaten stach ihm mit einem Speer in die Seite. Da kam Blut und Wasser heraus. Der Mann, der dies sah, hat es bezeugt. Wir wissen, dass er die Wahrheit gesagt hat und er selbst weiß es auch. Deshalb könnt ihr euch darauf verlassen. Das geschah, damit eintraf, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie werden ihm keinen Knochen brechen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Als das geschehen war, bat Josef aus Aramäa Pilatus um die Erlaubnis, den Toten vom Kreuz abzunehmen.
Also manchmal traue ich mich, das gar nicht groß zu lesen, weil es wühlt mich dermaßen auf, was hier geschrieben steht, was Jesus für uns ausgehalten hat. Und wenn ich daran denke, dass das alles mir geschehen sollte, dass ich an so einem Kreuz hätte hängen sollen, damit meine Sünde, meine Schuld vor Gott getilgt wird. Und wie viel mehr muss ich doch voll Dankbarkeit daran denken. Voll Furcht, dass Jesus es getan hat. Dass er, obwohl ohne Sünde war, für uns gestorben ist. Und ich glaube, dass wir gerade in dieser charismatischen Ecke hier doch zu leicht vor lauter Freude und Tanzen und alles drum und dran zu leicht darüber weggehen. Wenn ich mir immer wieder überlege, wie ich mein Leben führe und für was Jesus eigentlich gestorben ist. Wenn ich immer wieder darüber nachdenke, welche fürchterliche Pein er hat aushalten müssen, damit ich leben kann. Wie er sich hat bespucken lassen, beschimpfen lassen und also das Abartigste, was sie mit ihm getrieben haben, das hätte alles mir passieren können. Und wie lebe ich manchmal mein Leben? Also ich glaube, dass hier auch eine gewisse Verdrängung in unserem Herzen stattfindet, dass wir das, was Jesus für uns so getan hat, gar nicht groß in uns reinlassen wollen, weil es ein unsagbarer Schmerz ist. Was hier geschehen ist, für die Erlösung, für uns, für die gesamte Menschheit, für die Sühnung der Schuld. Und wie oft lebe ich mein Leben aus eigener Kraft? Und nicht aus der Kraft des Herrn. Es steht geschrieben, das Fleisch erntet Verfall. Wenn wir nach dem Fleisch leben, kommt der Tod. Wenn wir nach dem Geist leben, kommt das Leben. Und so müssen wir einfach immer wieder uns überprüfen. Leben wir nach der fleischlichen Gesinnung, nach unserem alten Menschen? Wie sagte Luther? Das habe ich ihn ersäuft und er kann schwimmen. Unser alter Mensch. Wie oft lassen wir unseren alten Menschen durch in unserem Leben? Wie oft denken wir darüber nach? Handle ich aus Gottes Kraft, aus seiner Nähe heraus oder handle ich aus eigenem Gutdünken heraus? Wir können Gottes Reich nicht bauen aus fleischlicher, seelischer Gesinnung. Die seelische Gesinnung ist humanistisch, griechisch geprägt. und ist ein Feind Gottes. Der Humanismus ist das letzte große Bollwerk, das fallen wird. Das ist das, was der Antichrist noch aufrichten wird, aber das dann zerstört wird. Wenn ich, Uli, kannst du mal Jesaja 53 aufschlagen? Wenn ich das Alte Testament darüber nachlese, es geht zurück bis Mose. Im Jesaja 53 ist genau beschrieben worden, warum Jesus stirbt und wie er stirbt. Es war 740 Jahre vor der Geburt Jesu Christi. Es ist eine lange Zeit, 740 Jahre, oder? Da hat Gott schon durch einen Propheten aussagen lassen, wie sein Sohn einmal sterben wird, um die Erlösung für die Welt zu bringen. Und hier, selbst hieran, ganz genau festgeschrieben, kein Bein wird ihm zerschlagen. 740 Jahre vorher hat Gott festgelegt, Jesus wird kein Bein zerschlagen. Und wie oft wird im Abendmahl gesagt, Jesu Brot, Fleisch für dich gebrochen. Jesus wurde nichts gebrochen. Das sind so Dinge, die Gott festgelegt hat. Es darf nicht sein, dass ihm ein Bein gebrochen wird. Und genau so haben die römischen Soldaten handeln müssen. Die haben dem Befehl Gottes gehorchen müssen, der schon 770 Jahre oder 773 Jahre letztendlich vorher ausgegangen ist. Über den Propheten, es wurde niedergeschrieben. Und sie mussten diesem Wort Gottes gehorchen. Sie durften Jesus kein Bein brechen. Warum sage ich das? Jesus, der Vater im Himmel, ist in Kontrolle. Er bestimmt, was geschieht. Beruhigt euch das ein bisschen. Er bestimmt, was mit deinem Leben geschieht, wenn du an seiner Seite bleibst. Wenn, es gibt ein Wenn, natürlich. Wenn du dich für ihn entscheidest. Wenn du dieses Wenn einhältst, ja, wie es auch im Kolosserbrief geschrieben steht, wenn du nach dem Droben trachtest und nicht nach dem, was unten ist, wenn deine Gesinnung himmlisch ist und nicht irdisch ist, dann wirst du dorthin kommen, was Gott bestimmt hat für dich. Lesen wir mal Jesaja 51 komplett.
Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb von ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen, und man gab ihn bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihm leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte mein Knecht,
den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan.
Also mich beruhigt es sehr, sehr, dass Gott einfach in dieser Kontrolle ist über die ganze Welt, über diese vielen Menschen, über diese vielen Dämonen, über Raum und Zeit. Also mich beruhigt es ungemein, dass wenn ich mich auf den Vater verlasse und auf Jesus und auf den Heiligen Geist verlasse, dass ich einfach dort ankommen werde, wo ich hingehöre. Auf dem Morgenstern. Wir sind ein lauter so extraterrestrische Wesen. Ja, wir kommen alle von dem Morgenstern. Also ohne ET-Ohren oder sowas. Aber unsere Heimat, wenn deine Heimat noch auf dieser Welt ist, dann solltest du kündigen. Wenn es geht, fristlos. Ja, und solltest auch nichts mitnehmen, sondern einfach ausziehen. Den ganzen Gerümpel da lassen, dein Plunder, alles, was du so aufgehäuft hast. Ja. Und je größer das Haus ist, umso bekanntlicher häuft man sich mehr Krümpel an, oder? Ist bei euch auch so? Also, ist fürchterlich, ne? Ja. Und je mehr Raum und Platz wir eigentlich haben, umso mehr können wir Gerümpel anhäufen und Schrott. Das, also bei uns gibt es keine Sperrmüllabfuhr mehr, also wir müssen das alles selber entsorgen. Aber wir tragen geistlich, christlich solche Dinge mit uns rum. Wir haben ein, jeder hat ein geistiges Land, ein Haus, ja, jeder ist ein geistiges Haus. Und wir häufen hier Dinge auf, die eigentlich nur im Heiligen Geist Platz wegnehmen. Und mach doch einmal so einen Gang durch deine ganze Zimmer in deinem geistigen Haus. Sag Jesus, komm, jetzt gehen wir mal durchs Haus und schmeißen alles raus, was nicht hineingehört. Und da häuft sich immer wieder was an, ja. Das ist halt so. Also im Natürlichen so ist, ist auch im Geistigen so. Lach mal. Und wenn ich mich einfach auf die Führung des Heiligen Geistes verlasse, wenn ich sage, Jesus, du bist mein Haupt und ich gehorche dir, ich komme in deine Ordnungen, ja, dann agiere ich nicht fleischlich. Und so werde ich keinen Verfall ernten, sondern ich werde das Leben haben in Fülle. Geistige Kraft. Und es zeigt sich sehr oft bei jungen Menschen, denke ich mal, nicht so stark, aber bei älteren Menschen, wenn sie sehr aktiv, sehr innig mit Jesus leben, eine sehr innige Beziehung haben mit Jesus, haben sie auch im Alter sehr hohe Kraft. Mose war 120 und er hätte noch länger leben können, wenn er sich nicht hätte reizen lassen und den Felsen geschlagen hat. Weil er so aufgrund dieses Ungehorsams nicht in das verheißene Land konnte. Er hätte bestimmt noch länger gelebt, weil er war total fit. Geht doch mal in die Wüste mit 120 Jahren. Tagsüber sind es 40 Grad im Schatten oder noch mehr und in der Nacht sind es, ich weiß nicht wie viel, 10, 20 Grad minus. Weiß nicht genau, ich war noch nicht dort. Aber halt es mal aus. Je inniger du mit Jesus lebst, je mehr du die Kraft des Kreuzes in deinem Leben wirksam werden lässt, umso mehr wirst du auch körperlich fit sein. Natürlich gehört die Ernährung dazu. Die Kraft des Kreuzes ist ein Ärgernis für die Welt. Die Kraft des Kreuzes ist genau das, was die Welt nicht hören will. Weil jeder Mensch eigentlich weiß, ich hätte eigentlich gekreuzigt werden sollen. Ich bin ein sündiger Mensch, es weiß jeder Mensch. Nur, ob er es annimmt oder es verleugnet, das ist eine andere Sache. Warum verleugnet der antichristliche Geist das Kreuz? Was glaubt ihr? In der Antwort, warum der antichristliche Geist das Kreuz verleugnet? Weil genau dieser antichristliche Geist dort besiegt worden ist. sollte Gott gesagt haben? Wie oft kommen in dir die Zweifel hoch, sollte Gott gesagt haben? Wie oft haben wir eine Erfahrung gemacht, eine Erkenntnis oder sonst irgendwas, ein Erlebnis? Und dann kommt so, sollte Gott gesagt haben. An diesem Kreuz ist dieser Sieg errungen worden. Nicht nur für uns zur Befreiung, sondern eben auch über die ganze Kraft und Macht des Teufels. Und wenn wir mit Jesus gestorben sind, sind wir mit ihm in diesem Sieg. Glaubt ihr das? Ja, sind so viele Fragezeichen. Kolosser 2, 13 bis 15. Wenn ihr es mitlesen wollt, also ich lese prinzipiell in der Elberfelder Bibel. Wenn du einen Luther hast, dann gibt es hier irgendwo ein bisschen abweichende Sachen. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehend, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ein bisschen verwirrend vielleicht, aber in ihm ist der Vater. Also der Vater hat durch Jesus diesen Triumph gehalten über den Teufel und seine Mächte. Durch das, weil Jesus sündlos gelebt hat und diesen Tod gestorben ist. Ihr wisst, es gibt bei Gott keinen Bund ohne Blut. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Und so musste jemand sterben. Und er konnte nur sündlos sein. Da wir mit der sogenannten Erbsünde behaftet sind, also schon als sündiger Mensch auf die Welt kommen, hätte von uns niemand diesen Preis bezahlen können. Und so musste Jesus kommen aus dem Himmel. Und warum tat er das? Auf was weist denn Jesus konstant hin? Wenn ihr das Johannesevangelium mal durchstudiert, auf was weist Jesus konstant hin? Er weist immer von sich weg. Wenn sie sagen, Meister, du bist gut. Nur einer ist gut, der Vater im Himmel. Und er weist konstant auf ihn hin. Immer auf den Vater, immer auf den Vater, immer auf den Vater. Warum? Weil er ihn so liebt. Weil Jesus den Vater über alles liebt. Und weil er es aus Liebe zu ihm getan hat, damit wir, seine Kinder, wieder zu ihm kommen können. Dass wir als Kinder, als seine Kinder vom Vater, wieder zu ihm kommen können. Er hat uns den Weg frei machen müssen, damit wir den Weg wieder gehen können. Das ist immer so, warum ist es da nicht anders? Warum ist es nicht anders in unserem Leben? Warum hast du Hunger, wenn in deinem Kühlschrank eine Bockwurst liegt und ein Stück Brot und du holst es nicht und du isst es nicht? So ist es genauso. Es ist vollbracht. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht am Kreuz. Es ist vollbracht. Und der Vorhang ist zerrissen. Und so haben wir die Chance, wieder zum Vater zu kommen. Diese Trennung ist aufgehoben. Aber wir können nur durch Jesus hineinkommen. Wir können nur, wie es im Hebräerbrief steht, wenn wir das Abendmahl nehmen, wir können nur durch Jesus, durch sein Fleisch, das heißt sinnbildlich sein Brot. Nur dadurch können wir und durch sein Blut wieder zum Vater kommen. Und das muss uns einfach eingehämmert werden. Das vergessen wir so oft, dass wir die richtigen Wege gehen müssen. Dass wir nicht so Volatrio oder sonst irgendwie einfach kommen, sondern in Ehrfurcht vor Gott. Wo ich weiß, was Gott für mich getan hat. Die halbe Welt hängt sich ein Kreuz um und die halbe Welt betet ein Kreuz an. Und Jesus sagt, wieso betet ihr ein Stück Holz an? Das Holz hat es nicht getan. Ich habe es getan. Warum fallt ihr nieder vor einem Kreuz, vor einem Bild oder sonst irgendwas und küsst es auch noch? Warum küsst ihr nicht meine Füße, wie es im Psalm 2 steht? Warum kommt ihr nicht in Ehrfurcht und Zittern vor mich? Wisst ihr nicht, dass ich der allmächtige Gott bin, der entscheidet über Gut und Böse, der entscheidet über Leben und Tod, der fähig ist, uns aus dem Buch des Lebens zu streichen? Er hat die Macht. Und wenn wir uns anmaßen, etwas hier zu tun, dann ist es Anmaßung. Wenn wir entscheiden wollen, dass der andere erlöst ist oder nicht erlöst ist oder sonst irgendwas, dann ist es reine Anmaßung. Wir sind Menschen und wir sind nicht Gott. Wir sind geliebte Kinder, mächtig und kräftig in seinem Namen. Aber er ist es, der uns erlöst hat. Und wir sind eine gottlose Nation geworden. Die Sünde, die Höhe der Sünde, die Barriere der Sünde wird jeden Monat runtergeschraubt. Irgendwann wird die Sünde auf den Straßen getrieben werden. Hältst du es dann nur aus? Weißt du, dass Gott Kontrolle hat? Glaubst du immer noch an die Erlösung? Glaubst du immer noch an das Kreuz? Lebst du das Kreuz? Wir können ohne das Kreuz nicht leben. Was ist denn an diesem Kreuz geschehen? Was ist an diesem Kreuz geschehen für dich? Wie wichtig ist dir das? Das war kein symbolischer Akt. Wie wichtig ist dir dieser natürliche Tod des Menschen Jesus Christus am Kreuz? Wie wichtig ist dir das? Oder wie geht es dir in das Herz hinein, was da wirklich geschehen ist? Es ist dir klar, was da wirklich geschehen ist? Also wenn ich mich so umschaue, glaube ich nicht, dass es klar ist, was da geschehen ist. Wir leben so fröhliches Christenleben dahin, aber wir wissen fast nichts, was ist am Kreuz wirklich geschehen. Wir bilden uns eine eigene Meinung, wir bilden uns eigene theologische Überlegungen oder sonst irgendwas. Wir machen dieses und machen jenes und sagen, das ist gut, das ist gut. Jesus sagt, wenn ihr euer Kreuz nicht täglich auf euch nehmt, könnt ihr mir nicht nachfolgen. Hört ihr? Wie gefährlich diese Botschaft ist? Wenn wir unser Kreuz nicht täglich auf uns nehmen, wir werden demnächst anfangen mit dieser Serie über das Kreuz. Ja? Und wie wichtig das ist, dass ich weiß, ja? Wie Paulus sagt, oh ihr unverständigen Großenhainer, wer hat euch bezaubert? Galater meint er. Oh ihr unverständigen Großenhainer, wer hat euch bezaubert? Wer hat euch Jesus Christus als gekreuzigt weggenommen? Wer hat dir diesen Schleier über dein Herz gelegt, über das, was am Kreuz wirklich geschehen ist? Da starb ein Mensch, ja? Und hat die Sünden dieser Welt weggenommen. Das ist ein Teil. Was ist noch ein Teil? Was hat Jesus noch vollbracht? Gut, stimmt auch. Krankheit weggenommen. Was noch? Ja, das kommt nachher, 3 Tage später. Das machen wir am Sonntag. Den Feind besiegt. Das ist es. Er hat einen Triumphzug gehalten. Er hat einen Triumphzug. Wisst ihr, was Triumph ist? Kannst du das mal vormachen, was Triumph ist? Ist es mehr wie Sieg? Triumphzug, das heißt, wenn die römischen Feldherren ausgezogen sind und sie haben ein ganzes Land unterjocht, unter ihre Herrschaft, dann haben sie hier hochedle Gefangene heimgebracht, die haben sie nackt oder sonst was vor diesem Siegeswagen hergeführt, da saß dieser Imperator oder wie der hieß, war in diesem Wagen drin mit 4 weißen Pferden und hinten drin noch irgendwelche Tiere oder Schätze aus diesem Land, ja. So fuhr er in Rom ein und das Volk hat gejubelt. Sind wir das Volk, das jubelt? Oder sind wir in dem Wagen? Hallo? Sind wir das Volk, das jubelt? Das klatscht, dass Jesus den Sieg errungen hat? Oder sind wir mit ihm in den Wagen? Hey, das ist eine wichtige Frage. Wenn du das nicht weißt, okay, dann müssen wir nochmal mit Hebräer 6 anfangen. Mit den Grundlagen. Wo bist du? Wie lebst du dein Leben? Der klatscht, sich umdreht und wieder seine Wege geht? Oder bei der Party noch mitmacht und dann heimgeht? Oder bist du in diesem Wagen mit drin? Wo bist du? Das ist da. Gemeinitätsfrage. Werner, wo bist du? Im Wagen mit. Halleluja. Habt ihr das andere auch gewusst? Wieso habt ihr mir gesagt? Also es hört sich nicht an wie Triumph, sondern wie Zweifel. Bin ich da wirklich drin? Bin wirklich ich gemeint? Bin ich gemeint, mit in diesem Wagen zu sein? Uli? Also ich räume jetzt mal den Saal leer mit lauter Fragezeichen. So, und das machen wir, schaffen wir, arbeiten wir so lange, schaffen wir, bis lauter Ausrufezeichen da sind. Ist das okay? Das ist unwahrscheinlich wichtig. Jesus hat einen Triumph gehalten über die Sünde. Er hat die Sünde besiegt, oder? Amen. Prima. Ja, jetzt kommt Leben. Er hat über den Tod und über den Hades den Sieg errungen. Ja, stimmt das? Amen. Noch eine Stimme. So, das war dieselbe nochmal. Lass die anderen auch mal dran. 1. Petrus 3, Vers 19 bis 22 steht: In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. In die wenige, das sind 8 Seelen, die durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Gegenbild dazu, jetzt auch euch, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Die Güte Gottes ging sogar so weit, dass Jesus in das Totenreich hinabstieg und hat den toten Seelen gepredigt, die vor Noah waren, und hat ihnen das Evangelium gesagt. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass die alle Ja gesagt haben, weil sie wussten ja, wo sie sind und was falsch gelaufen ist in ihrem Leben. Ja? Also da ist es leicht, denke ich, ja, wenn ich schon ein paar hundert oder tausend Jahre im Hades lebe und dann kommt plötzlich Jesus. Ist eine leichte Entscheidung. Ja? Also ich hoffe, da haben alle Ja gesagt, dass da keiner widerspenstig war. Wenn Jesus nicht diesen Triumph über den Tod, über den Teufel errungen hätte, hätte er dort nicht erscheinen können. Ja? Und wie oft lassen wir uns vom Teufel was einlullen? Sollte Gott gesagt haben: Nee, Brigitte, du schaffst es nie. Du bist doch einer von denen, die irgendwo mitläuft, aber im Himmel ankommen. Kennt ihr so eine Stimme? Ja? Habe ich dich getroffen? Dann verleugne diese Stimme. Sag: Teufel, mit einer Schlange rede ich nicht. Ich rede nicht mit Tieren, sondern ich rede mit dem lebendigen Gott und mit meinen Geschwistern. Amen? Dann schmeiß die Lüge raus, weil sobald du dich auf die Diskussion einlässt, verlierst du gnadenlos. Du verlierst gegen den Teufel. Er ist listiger wie du. Er ist der Vater der Lüge. Und sobald du dich darauf einlässt, was er von sich gibt, hast du schon verloren. Wenn du nicht sagst wie Jesus: Eh steht geschrieben. Und der Teufel weiß besser, was geschrieben steht. Glaub mir das. Der kennt die Bibel besser wie du. Glaubt ihr das? Der weiß, was geschrieben steht. Wissen wir es? Der Teufel weiß es nicht nur, sondern er muss auch danach handeln. Wenn ich dem Teufel widerstehe, muss er gehen. Und er geht. Leben wir das? Leben wir diesen Triumph in Jesus Christus? Glaube ich das, wenn ich in Jesus Christus bin oder er in mir ist, wenn ich in seinem Wort bin, Johannes 8, 31, 32, auswendig, du weißt es. Wenn wir in dem Wort sind, in Jesus Christus, und wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit uns frei machen. Das Jesus Christus ist die Wahrheit. Wenn wir in dieser Wahrheit leben, wieso stehen wir dann am Straßenrand und klatschen? Wieso leben wir nicht in diesem Triumphwagen? Auch wenn Schwierigkeiten kommen. dann halte ich mich halt irgendwie noch an dem Triumphwagen fest, bevor ich, und ich lasse mich nicht rausschmeißen. Irgendwie klammere ich mich da irgendwann im Triumphwagen noch fest, aber ich lasse mich nicht rausschmeißen. Auch wenn ich manchmal wanke oder wenn ich mal runterfalle, springe ich sofort wieder auf. Aber wir können in diesem Triumphwagen leben. Wir können den Widrigkeiten unseres Lebens durch Ausharren trotzen. Wir können die Widrigkeiten des Lebens überwinden. In der Gnade Jesus Christus. Nicht aus uns, aber aus seiner Gnade heraus können wir das überwinden. Wollen wir das? Es ist ätzend, ne? Es ist schon ätzend. Ständig und dieses und jenes und bei. Und so sind wir gefrustet und so kommen wir zum Gottesdienst. Und das arme Lobpreisteam darf euch wieder hochkurbeln. Ja, dafür sind sie doch da, oder? Oder? Nee, seht ihr? Also, deine Stimme gilt nicht, weil du gehörst ja zum Team. Ja? Wenn wir aber in diesem Bewusstsein in den Gottesdienst hereinkommen, ohne stolz zu werden, immer in der Demut, immer zu wissen, was hier passiert ist an dem Teil hier, immer können wir reinmarschieren, ich bin im Siegeswagen. Wenn wir in diesem Sieg hereinkommen, braucht euer armer Pastor nicht ein paar Dinge wieder rausschmeißen, die mitgekommen sind. Amen. Es gibt schönere Dinge zu tun, als ein paar Dämonen rauszuschmeißen. Es ist schöner, von der Liebe Gottes zu reden und das hier festzumachen. Jesus ist aber auch gekommen, um die Kranken zu heilen. Jesaja 61 steht schon. Es ist ja auch eine ganze Weile vor 600 Jahren, ne, ungefähr, vor Jesus Christus gewesen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Gefangenen, Lukas 4,18 steht es auch. Der Geist des Herrn ist auf mir, Gefangene zu befreien, Kranke zu heilen, Käfige zu öffnen und das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und so können wir das für uns in Anspruch nehmen und so leben und es andere zusprechen, andere frei machen, für andere beten, zu heilen. Weil Jesus Christus will durch uns handeln. Er kann nicht anders. Es ist wie diese Bockwurst im Kühlschrank. Wenn du dir sie nicht holst, dann verhungerst du. Und wenn du die Dinge nicht tust, die in der Schrift stehen, dann passiert nichts. Obwohl alles vollbracht ist. Es widerspricht sich so ein bisschen, ne? So, doch logisch, oder? Es ist alles vollbracht. Ja, die Sünde, Jesus ist für die Sünde der ganzen Welt gestorben, der Teufel ist besiegt und so weiter, der Hades überwunden, der Tod. Und trotzdem schaut es auf der Welt anders aus. Warum? Weil wir an der Seite stehen und klatschen. Also ihr müsst euch diesen Triumphzug merken, das ist das Thema für heute Abend. 2. Korinther 2, 14 bis 16. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und durch den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Noch einmal. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Wisst ihr, die Dämonen glauben und zittern, steht geschrieben. Sie glauben, dass Jesus Christus der Herr ist. Nur glauben wir das. Leben wir in diesem Sieg. Leben wir in diesem Triumph und sagen, ich lasse mir das nicht mehr bieten. Ich lasse mich vom Teufel nicht mehr irreführen. Und wenn er es doch mal schafft, habe ich Raum zur Buße, kehre ich um und gehe wieder auf Jesus zu. Wir werden alle irgendwann mal eine Triumph. Aber wir haben die Zeit der Gnade umzukehren und wieder aufzustehen, uns abzuwaschen und wieder auf Jesus zuzugehen. Auf diese schmale Tür irgendwo da vorne. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden. Und unter denen, die verloren gehen, den einen ein Geruch zum Tode, den anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Wer ist dazu tüchtig? Also wie gesagt, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, ohne den Vater können wir das nicht tun. Aber wenn wir in diesem Sieg vorwärts gehen, wenn wir in dieser Kraft des Heiligen Geistes, in der Abhängigkeit von Gott vorwärts gehen, dann werden Menschen, wenn ich in ihre Nähe komme, erkennen, dass hier etwas anders kommt. Es steht aber auch das andere Schreckliche. Denen ein Geruch zum Tode, die zum Tode sind. Also ich will niemand sagen, der ist zum Tode, der ist zum Tode. Das ist nicht meine Sache. Sondern das wird automatisch offenbar. Aber wenn ich in diesem Bewusstsein gehe, dass ich in diesem Triumphzug mit Jesus marschiere, ich muss nicht mal marschieren, ich kann ja fahren. Ja, viel bequemer. Ja. Und dann klatschen die Leute uns alle zu auf dem Wagen. Wenn wir unser Leben nicht geliebt haben bis zum Tode, wenn wir überwunden haben, durch unser Zeugnis, durch das Blut des Lammes, wenn wir überwinden all diese Widrigkeiten, wenn wir uns bewusst machen, ich lebe in diesem Siegeszug. Ich habe lange gebetet, Herr, wo soll ich darauf hinarbeiten? Was ist dir wichtig an diesem Teil? Das ist dieser Triumphzug. Dass wir endlich kapieren, wir laufen in diesem Triumphzug. Und dass der Herr seine schützende Hand um uns hält. Und dass er aber manchmal Dinge zulässt, wo wir sagen, das kann nicht mehr von Gott sein oder sonst irgendwas, weil es uns wehtut oder weil irgendwas passiert, was wir nicht wollen. Gott testet uns. Meinen es wir wirklich ehrlich? Meinen es wir wirklich, gehen wir mit Gott auch, wenn es uns mal nicht gut geht? Wir wollen immer, dass es uns in allen Dingen gut geht. Wir werden erst dann unsere Liebe beweisen und unsere Wahrheit, unsere Treue, wenn es uns nicht gut geht und dann trotzdem gehorsam zu sein. Jesus musste auch gehorsam scheinbar lernen, oder? Durch Leiden lernte er gehorsam. Um wie viel mehr müssen wir durch Leiden gehorsam lernen? Wo wir doch nur Fleisch sind. Und nur unser Geist durch Gott wiedergeboren ist, der nicht sündigen kann. Aber wir mit unserer fleischlichen Natur, wie zittert Paulus und ist ganz verzweifelt, da die in ihm wohnende Sünde immer wieder übermannt sind, immer wieder tut er was er eigentlich nicht tun will. Gott weiß es. Gott will dein Herz. Gott will, dass du von Herzen ihn liebst, dass du seine Liebe hineinlässt in dein Herz, dass dein Herz weich wird, dass dein Herz nicht mehr kalt ist, sondern in Leidenschaft für ihn brennt. Und dann sind die Widrigkeiten nicht so viel. Dann ist es dir nicht egal, oder dann ist es dir egal, wenn du mal 20 Kilometer zum Gottesdienst fahren musst oder sonst irgendwas. Hey, ich fahre 540. Ein bisschen weiter als deine Kilometer, oder? Und ich freue mich auch hier zu sein. Aber ich habe auch wieder 45 heim. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Das ist faktisch. Es ist in uns drin. Das ist wie die Herrlichkeit, die uns eins macht. Sie ist in uns drin. Hallo, Maske. Lüften wir mal unsere Maske und lassen die anderen Menschen sehen, was in uns drin ist. Wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, und das überfällt unseren religiösen Geist, weil der weiß genau, was du jetzt reden könntest, um ihn frei zu machen. Und wir sagen, ich weiß, wer ich bin. Ich bin jetzt im Siegeswagen. Und ich komme jetzt nicht überheblich zu dir, hallo, und fahre vorbei, sondern ich steige aus. Ich sage, komm, ich biete dir die Hand an, ich will dir helfen, mit in den Siegeswagen zu kommen. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi unter Gott, unter denen, die errettet werden. Und unter denen, die verloren gehen, den einen ein Geruch zum Tode, den anderen ein Geruch zum Leben, vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes, wie die meisten, sondern wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Der Herr ist traurig, dass wir in diesem Sieg nicht leben, den er errungen hat. Es ist vollbracht. Nur wir sollen in diesem Sieg leben, in diesem Bewusstsein, dass Jesus diesen Sieg errungen hat. Wenn Gott dir etwas wegnimmt in deinem Leben, sei froh. Weil es wird durch das Feuer sowieso offenbar. Und es ist besser, der Vater kommt und beschneidet. Wir wollen immer die anderen beschneiden, sagen, ach der Uli, also dieses Verhalten ist nicht in Ordnung, ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht dulden, ich beschneide ihn hier. Es geht dich überhaupt nichts an. Du kannst für ihn beten, dass er zur Erkenntnis kommt, sagen, also Uli, du machst nichts falsch, keine Sorge. Sitzt gerade hier nur so. Der Vater beschneidet, der Vater ist der Weingärtner, der beschneidet. Und nicht du. Ist das okay? Und schon haben wir mehr Zeit, wenn wir die anderen nicht beschneiden. Können wir über andere Dinge nachdenken. Für Jesus ist es, ich glaube, er leidet darunter, dass viele Menschen zu Weihnachten zu ihm an die Krippe kommen und das Kind suchen. Und genauso leidet er darunter, dass wir zwar das Kreuz umhängen oder an Karfreitag ihren besonderen Gottesdienst machen oder sonst irgendwas, aber die Kraft des Kreuzes nicht annehmen und nicht leben. Oder dass wir an Ostern diese Auferstehungskraft, die eigentlich in uns sein muss, sollte, könnte, wollte, das nicht leben. Dass wir nicht an Himmelfahrt, an Pfingsten, in der Kraft des Heiligen Geistes handeln und wandeln. Dein Fleisch. Dahin. Was ist dein Fleisch? Wenn wir Uli da hinnageln, dann stirbt er. Dann ist der Tempel des Heiligen Geistes zerstört. Also das kann es nicht sein. Ja, danke. Bitte. Gern geschehen. Ja. Dein Fleisch ist dein sündiges Verhalten, der alte Mensch, der alte Adam, der mit Jesus Christus gestorben ist. Der mit in der Taufe begraben ist. Und er schwimmt doch, der Hund, oder? Aber dann dreht ihn wieder runter. Du herrschst im Geist. Wenn du in deinem Geist nicht herrschst, in deinem Leben, hast du keinen Sieg. Wenn du deine Seele herrschen lässt, kannst du geistig nichts beurteilen. Wenn du keine innige Beziehung zu Jesus aufgebaut hast, dann fehlt dir das wesentliche Bestandteil deines ganzen Christenseins. Oder noch schlimmer, wenn du im Fleisch handelst. Die fleischliche Natur ist teuflisch. Einverstanden? Ich habe es nicht geschrieben. Da hat es geschrieben. Deine fleischliche Natur ist von der Sünde verdorben, vom Teufel geprägt unter seiner Herrschaft. Wenn du deine fleischliche Natur auslebst, dann bist du unter der Herrschaft des Teufels. Wir müssen mal zurückkommen zu diesen klaren Dingen. Entweder wir gehen den klaren Weg, ein Wischiwaschi-Weg, hört auf. Wisst ihr noch, François, was er gesagt hat? Es gibt keine Streichleinheiten mehr, es gibt nur noch das Schwert. Es gibt nicht mehr Streichleinheiten für ein fleischliches Verhalten. Wir können ermahnen, wir können helfen. Wenn einer dieses fleischliche Verhalten nicht ablegt, kommt das Schwert. Gott bereitet uns auf etwas zu. Den Rest hört am Sonntag davon. Warum, für was er uns zubereitet. Wir denken viel zu kurz. So, okay, wenn das jetzt, was ich jetzt tue, in die Hosen geht, dann bin ich verloren, dann bin ich nicht mehr Christ, dann bin ich nicht mehr Kind Gottes. So kurz denken wir. Ne, ihr hier nicht, aber viele denken so. Ja? Viel zu kurz, der Horizont ist irgendwo da, so das, was ich noch absehen kann und abschätzen kann. Der Horizont geht wie weit? Offenbarung 22. Heb deine Augen auf diesen Horizont. Offenbarung 22. Und dann wirst du dort ankommen. Seid ihr bereit, in diesem Triumphzug zu leben? Also nochmal, ohne Karfreitag keine Himmelfahrt. Ja? Es gibt gewisse Dinge, die passieren müssen. Ohne den Tod Jesu gibt es keine Himmelfahrt. Jesus hätte sagen, Vater, er hat gesagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe. Und so musste er sterben, damit er aufgefahren ist. Ja? Und das ist so wichtig, dass das gehört alles zusammen, das ist alles eins. Wir können nicht nur das eine leben, sondern wir müssen das gesamte leben. die gesamte Schrift nicht, wie viele es gemacht haben. Darf ich mal deine Bibel haben? Sie haben, kennt ihr so einen Apfelstecher, so, wo man so den Apfelkern raussticht, ja? Ich vergleiche, die kommen her, dann hol das raus. Das ist die Wahrheit. Stimmt, aber nicht die ganze. Der nächste kommt, bohrt wieder ein Loch rein, holt wieder was raus. Die Wahrheit. Stimmt, aber nicht die ganze. Und so gibt es viele Gruppierungen, die sich abgespalten haben von dem wahren Weg und sagen, unsere Wahrheit ist die richtige Wahrheit. Stimmt, aber nur ein Teil davon. Und wenn wir nicht das gesamte Leben, das gesamte annehmen, so wie es komplett ist, dann fehlt uns etwas. Nämlich das Komplette. Jesus ist auch nicht bloß mit einem Fuß gestorben, sondern komplett. Er wurde nicht nur die Peitsche durch die Luft geschwungen, dass er geknallt hat, sondern er wurde wirklich gegeißelt. Vielen Dank für die Erheiterung, das brauchen wir alle. Jesaja 14. Stimmt, falsch. Das verschiebe ich auf nachher. Wollen wir in diesem Siegeszug leben? Wisst ihr, was dazugehört? Oder auch dazu gehört. Du musst dich jeden Tag entscheiden. Du musst dich jeden Tag entscheiden, in diesem Siegeszug, in dieser Gewissheit des Sieges Jesus Christus zu leben. Egal, was das Leben um dich herum macht. Es erfordert von dir immer wieder neu die Entscheidung. Und das ist das Schwierige. Es ist wirklich schwierig. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe die Welt überwunden. Ich bin bei euch bis aller Tage Ende. Das ist doch die gute Botschaft, oder? Wir müssen es doch nicht heraustun aus unserem Wissen. Wir müssen es doch nicht heraustun aus unserem Verständnis heraus, sondern aus Gehorsam. Nur aus Gehorsam und Liebe. Wenn wir Gott aus Gehorsam dienen wollen, wenn wir Gott hier nachfolgen wollen in dieser Geradlinigkeit und in der Wahrheit, in dieser Einfachheit. Das Evangelium ist einfach. Nur, wer es schwierig macht, das sind doch wir, oder? Wir machen es doch schwierig. Aber das Evangelium ist einfach. Du musst gehorchen. Du wirst geliebt. Du musst lieben. Und ein alter Mensch muss sterben. Gemein, hä? Aber das ist das Einfache dran. Wenn ich, weil das mitgemacht habe, nicht weiß, wenn ich mein altes Verhalten abgelegt habe, das nur lästig ist, das wie ein Ballast ist, hey, da geht's gut. Hey. Das ist leicht, das ist schön, ja. Wenn mal dieser alte Ballast abgeschnitten ist vom Vater, diese Ranken, die sich überall festhalten wollen und nicht weiter auf Jesus zugehen wollen. Und dann will der Vater auch noch die Früchte reinigen, die wir bringen. Der gibt auch nie auf, oder? Der plagt uns immer. Ha? Erst beschneidet er uns, es tut weh. Und dann tut er auch noch die Früchte reinigen, die wir bringen. Und nimmt noch etwas weg, was nicht in Ordnung ist. Halleluja. Ich vergleiche das immer so mit so einer großen Weintraube. So. Richtig so, großes Teil. Seht ihr sie? Wie sie glitzert, nass im Licht. Nur was ihr nicht seht, auf meiner Seite ist eine schimmelige. Ja? Seht ihr nicht? Ich halte nur die gute Frucht hin. Ich bin ja so gut. Ich halte immer meine gute Früchte hin. Schau mal, wie gut ich bin. Dann sage ich, iss davon. Und die Christa greift hinten rum, weil sie vorne nicht, weil es so schön ist, weil sie nichts von vorne wegnehmen will, greift hinten rum und holt diese schimmelige Beere raus und isst sie. So ist Jesus. Den will ich nicht. Darum reinigt der Vater unsere Früchte, die wir bringen. Und es ist gut so. Und es geht wohl, bis wir entrückt werden oder sterben. Also so lange geht es garantiert. Glaubt ihr das? Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass es mal vorher besser wird. Wir werden auch so lange attackiert. Wir haben konstant mit Tod, Verfall und Zerstörung oder mit Sünde zu tun. Konstant, bis wir entrückt werden oder sterben. Ich habe ihm gesagt, ja, wenn ich mal da durchgebrochen bin, wenn mal dieser Ast an mir abgesägt ist oder dieses Verhalten weg ist, dann wird es besser. Nee, da hat sich der nächste faule Ast aufgetan. Auch der musste abgeschnitten werden. Ja, es ist so. Seid ihr bereit in diesem Triumphzug, dass wir miteinander in diesen Triumphzug gehen? Wir müssen ja nicht allein gehen. Die Christa ist gut, wie gesagt, immer, sie hat einen Vorteil, sie kann fahren. Aber gehen wir mit der Christa mit? Sind wir bereit, mit ihr durch die Stadt zu traben? Du musst halt einmal einen langsamen Gang reintun, nicht immer so schnell fahren. Weil sonst kommen wir bloß mit dem Fahrrad mit. Ja? Sind wir bereit, mit der Christa in die Stadt zu gehen und die frohe Botschaft zu bringen? Alle, die wo nicken, gehen jetzt mit nächste Woche, ja? Zwei nicken, drei nicken, wer nickt noch? Vier nicken, fünf nicken? Was machst du jetzt, wenn die ganze Gemeinde mitgeht? Ja, dann musst du nicht mehr so viel tun. Ja. Übrigens, ich habe vorher gesehen, dass deine Krone ein bisschen schief aufsitzt. Rück sie gerade. Sie gehört dir. Musst sie nicht runterschieben lassen. Schieb wieder gerade. Ich bin wieder auf in der Spur, sagt ihr. Ne? Okay. Denk darüber nach, in diesem Triumphzug zu leben. Ja. Den Triumphzug machen wir nachher. Sollen wir zusammen das Abendmahl feiern? Und ich möchte euch wieder Raum geben. Für die Sündentonne. Wir wollen das Abendmahl einnehmen und alles, was uns bekannt ist, an Sünde ablegen. Vielleicht musst du zu jemandem gehen und sagen, vergib mir. Ich habe gegen dich gesündigt, ich habe mich über dich erhoben. Ich habe dir nicht gedient. Mach das gut. Mach das gut mit diesen Menschen. Oder du darfst auch wie immer, hier ist die Zettelbox. Aber glaub mir, wenn du nur die Sünden hier reinschmeißt und dein Leben nicht änderst, lass diesen, ist kein Spaß. Wenn du hier diesen Akt tust, dann tust du ihn vor Gott und leb nichts. Und tu das nicht wieder, diese Sünde. Oder wenn du zum anderen gehst und deine Sünde bekennst, dass du dich überhoben hast über jemanden, tu es nicht mehr. Dien ihm. Dien ihm, wo er schwach ist. Stärke ihn mit deiner Stärke. Es hat keinen Sinn, wenn wir Sünden bekennen, sei es in der Sündentonne, oder wir sprechen es uns gegenseitig aus und wir tun es nachher trotzdem. Dann vergiss es. Gott sieht es. Gott schaut auf dein Herz. Und dein Herz und dein Reden soll mit deinem Handel eins sein. Ihr wollt euch doch nicht selber betrügen, oder? Wir hassen es doch, wenn wir betrügt werden. Aber wenn wir uns selber betrügen, weil wir das Wort Gottes nicht tun, das vergessen wir oft. Vater, so bitte ich dich jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns überführst von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Herr, du weißt, dass wir immer wieder sündigen und du kennst alles, was geheim ist in unserem Leben. Du weißt es, was los ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du sprichst und dass du offenbarst. Herr, wir wollen uns heiligen. Wir wollen uns herausnehmen lassen aus dieser Welt und nur für dich da sein. Lass uns das 1, 2, 3, 5 ganz viele. Geht? Ich höre mich nicht. Jetzt geht's. Komm gleich. Lass uns zusammen das Vaterunser beten. Sind wir auf Sendung? Also nimm ich auf. Jeremia 51. Der ganze Jeremia-Vers, oder nicht nur dieser, erzählt hier über das System Babylon. Das babylonische System, das System der Chaldäer, was auch in der Offenbarung zu finden ist mit der Hure Babylon. In diesen Zeilen wird beschrieben, dass du nichts wert bist, dass du überhaupt keinen Wert hast, sondern dass Gold und Silber Wert hat, dass Macht oder sonst irgendwas Wert hat. Aber genau das ist die Lüge des Teufels, das ist die Lüge dieses Systems, deren Sünden aufgehäuft sind bis zum Himmel. Und dieses ganze System der Hure Babylon wird in einer Stunde gestürzt worden, so steht es in der Offenbarung drin. Und so wie ich Gott mittlerweile kenne, glaube ich, dass er das auch schafft. Wo dieses System dieser Welt, wo der Teufel und diese Frau, diese Hure Babylon, diese Hure, die an vielen Wassern sitzt, die Menschheit durch den Wein ihrer Unzucht den Kopf verdreht hat. Wo der Mensch, du als Menschenseele, am wenigsten wert bist und Gold und Silber am wichtigsten ist. Aber da du doch von Gott her viel wertvoller bist und viel größer bist als alles Gold und Silber dieser Welt. Im Psalm steht, man kann dich nicht mit Geld erkaufen. Es gibt kein Lösegeld für dich, sondern es war nur Jesus Christus. Sein Blut hat fließen müssen, damit du erkauft worden bist. Damit dir klar war, wie wichtig du für Gott persönlich bist, jeder von hier und da draußen. Dass jeder weiß, hey, ich bin wichtiger als Gold und Silber dieser Welt. Bei wem gehört Gold und Silber dieser Welt? Dem Teufel? Der Vater ist der Herr über alles Gold und Silber dieser Welt. Ja? Und er hätte doch irgendwas anderes machen können. Nein, es musste sein Sohn sein. Es musste dieses Erlösungswerk sein, um auch dir zu verdeutlichen, dass du Gott unwahrscheinlich wichtig bist. Und du sagst, ja, die anderen, aber ich doch nicht. Wirst du die Schlange in deinem Ohr bohren? Die anderen, ja, die können das. Oder der da vorne, der kann das. Hörst du die Schlange in deinem Ohr bohren? Es ist Lüge. Du bist für Gott unendlich wichtig, egal was du in deinem Leben mitgemacht hast. Gott wollte das nicht. Gott wollte von Anfang an in uns eine Schöpfung haben, wo das ganze Universum drüber staunt. Das sind die Kinder des Vaters. Und aus dem, was wir geworden sind, das hat die Sünde gemacht. Das hat der Teufel gemacht. Das hat er aus dieser verbogenen, verkorksten und verdorbenen Menschheit gemacht. Wir haben letztes Mal gesagt, bei Joel, die wussten noch, was Gottesfurcht ist. Wisst ihr das noch? Waren nicht alle da? Jona, als er auf diesem Schiff war und diese Wellen gingen hoch, Gott warf einen Sturm auf dieses Meer. Und alle Schiffsleute opferten ihrem Gott, weil sie wussten, das ist Strafe Gottes, das ist Strafe Gottes. Und erst als Jona, als er gesagt, werf mich über Bord, damit die Rache Gottes gestillt ist, augenblicklich waren die Wellen ruhig. Es hat ein bisschen geschwappt, noch flut, rum war's. Du als Person, lehre der Welt, was Gottesfurcht heißt. Lehre dieser Welt da draußen, was Gottesfurcht heißt. Lebe so, wie es geschrieben steht. Der Herr will einen Unterschied machen zwischen dem, der ihm dient und dem, der ihm nicht dient. Lebe in dieser Gottesfurcht und aber auch in dieser Kühnheit, in diesem Sieg. Meine andere Gemeinde in Thüringen war letzte Woche Geburtstagsfeier oder vorletzte Woche, hat einer so kühn gesagt, Jesus war ein Scharlatan. Die standen auf, er und seine Frau, ganz nahe Verwandtschaft, verlass unser Haus. Aufstehen, nicht mehr dulden, dass die Welt über Jesus lästert. Und wenn es deine nächsten Verwandten sind, das in meinem Haus oder in meinem Beisein nicht mehr. Gott will was tun, aber er hat uns die Vollmacht und die Kraft gegeben und die Möglichkeit zu wirken. Und es häuft sich immer mehr. Dieses System wird aufstehen jetzt. Dieses System Babylon wird aufstehen. Aber wir werden in diesem Triumphzug da durchmarschieren. Wir werden Triumphe feiern, weil wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wer wir sind, ja? Muss ich niemand mehr sagen heute Abend. Wir wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Und im Vers 14, das kommt jetzt. So wird man doch Triumphgeschrei über dich anstimmen. Wuhu! diesen Triumphgeschrei über den Sturz, über den Teufel, über das System dieser Welt. Ein Triumph zu feiern und dabei noch, wir feiern einen Triumph. Nochmal. Wir feiern Triumphzug, ja, wir üben das jetzt mal, ja. Also, ein Fußballtrainer lässt seine Spieler um den Platz laufen, ja. Sie sollen trainieren für das nächste Spiel. Ich glaube, wir tun jetzt noch ein bisschen die Stühle weg und machen die Türen ein bisschen auf. Und dann werden wir den Triumphzug feiern. Okay? Seid ihr einverstanden? Christoph Herr Schmidt? Wir brauchen ein bisschen größere Türen, gell? Ja. Und so wollen wir diesen Triumph feiern im Lobpreis. Wir wollen unserem Gott zujubeln, dass er derjenige ist, der uns im Triumphzug führt. Nicht wir sind der Triumphzug, sondern er ist der Triumphzug und wir sind dabei.